Hallo und willkommen. Du hast uns einen ganzen Stapel Unterlagen zur Zukunft unserer Stromnetze rübergeschickt und ganz ehrlich, das ist schon ganz schön harter Stoff.
Absolut.
Wir wühlen uns da heute mal gemeinsam durch und filtern für dich raus, was da wirklich wichtig ist. Es geht ja um einen kompletten Umbau der Spielregeln für unsere Energieversorgung.
Genau. Und im Zentrum von allem steht dieser sogenannte NEST-Prozess. Unsere Mission heute ist sozusagen, diese ganzen neuen, furchtbar kompliziert klingenden Regulierungen.
Rahmen, Agnes.
Ja, Miespel, das alles mal zu entschlüsseln. Wir wollen verstehen, was das für die Netzbetreiber, aber vor allem für dich als Strom- und Gaskunde am Ende bedeutet.
Und ob die Energiewende damit wirklich vorankommt. Eine Zahl aus den Unterlagen ist mir direkt ins Auge gesprungen, die zeigt die Dimension.
Mhm.
Allein die Verteilnetze, also die Landstraßen des Stroms, brauchen bis 2023 Investitionen von rund 110 Milliarden Euro.
Eine unfassbare Summe, ja. Und die große Frage, die über allem schwebt: Wie soll das bezahlt werden und wer zahlt es am Ende? Genau die.
Okay, packen wir das mal aus. Dieser NEST-Prozess, der wird in deinen Quellen als das große Dach für alles beschrieben. Was genau will die Bundesnetzagentur damit erreichen?
Im Grunde ist es der Versuch, ein Betriebssystem aus dem letzten Jahrhundert fit für die digitale Zukunft zu machen. Die Unterlagen nennen da vier große Ziele.
Okay.
Das erste ist, die Effizienz zu steigern. Das Netz soll einfach besser ausgelastet werden. Das zweite, und das ist die absolute Grundvoraussetzung, ist die Versorgungssicherheit.
Klar.
Das Netz muss stabil bleiben, auch wenn eines Tages Millionen E-Autos gleichzeitig laden und Wärmepumpen laufen, während der Wind mal nicht weht.
Das sind die Klassiker. Aber die beiden anderen Ziele, da wird's ja politisch und finanziell richtig spannend.
Exakt. Ziel 3 ist der Anreiz für Investitionen. Diese 110 Milliarden, die du erwähnt hast, die müssen ja von irgendwem kommen.
Mhm.
Es muss sich für Unternehmen also wieder lohnen, in Kabel, Trafostationen und intelligente Software zu investieren. Und das vierte Ziel, da musste ich schmunzeln.
Ich ahne es schon.
Ist mehr Transparenz und weniger Bürokratie.
Weniger Bürokratie in Deutschland bei einem Regulierungsthema? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber um bei diesem Mammutprojekt nicht den Überblick zu verlieren, haben die Autoren das Ganze in so eine dreistufige Struktur gepackt. Das hat mir geholfen.
Ja, diese Struktur ist der Schlüssel. Stell es dir am besten vor wie die Regeln für die Fußball-Bundesliga.
Okay. Ebene 1, das sind die sogenannten Rahmenfestlegungen. Das ist das große, grundsätzliche Regelbuch. Ein Spiel dauert 90 Minuten, Abseits ist Abseits. Die großen Prinzipien für alle.
Genau. In unserem Fall heißen diese Regelbücher dann eben Rahmenstrom oder Rahmengas.
Okay, das Bild gefällt mir. Und die zweite Ebene?
Ebene 2? Die Methodenfestlegungen. Das ist dann die Aufgabe für den Schiri auf dem Platz. Das Regelbuch ist klar, aber wie setzt er es um? Wie genau nutze ich den Videobeweis? Nach welchen Kriterien entscheide ich, ob ein Foul eine gelbe Karte wert ist?
Verstehe.
In der Energiewelt sind das dann Verfahren wie Stromniff, wo festgelegt wird, wie genau man die Effizienz von hunderten Netzbetreibern fair miteinander vergleicht.
Und Ebene 3 ist dann das Endergebnis für den einzelnen Verein sozusagen.
Ganz genau. Ebene 3, die unternehmensbezogene Festlegung, ist quasi das Ergebnis am Samstagabend für einen einzelnen Club.
Du, Netzbetreiber aus Musterstadt, hast 3 Punkte geholt.
Exakt. Und dein Torkonto ist bei +5. Konkret bedeutet das, du bekommst für die nächsten Jahre eine feste Obergrenze für deine Einnahmen und eine ganz individuelle Vorgabe, wie viel effizienter du werden musst. Okay, jetzt kommen wir zu diesen beiden Akronymen, die in den Unterlagen wirklich überall auftauchen. Rahmenstrom und Rahmengas. Klingt ja erstmal nach einem Nudelgericht, aber es scheint der absolute Kern dieser ganzen Operation zu sein.
Mhm, das ist es auch.
Entschlüsseln wir das mal.
Das wirklich Faszinierende daran ist ja der Paradigmenwechsel, der dahinter steckt. Bisher war das Stromnetz, naja, eher so ein passiver Spediteur.
Es hat Strom von A nach B transportiert. Genau. Rahmen zwingt die Netzbetreiber jetzt, aktive Dirigenten eines ziemlich chaotischen Orchesters aus Wind, Sonne, Speichern und E-Autos zu werden.
Also nicht mehr nur bau ein dickeres Kabel.
Sondern manage dein Netz so intelligent, dass du vielleicht gar kein neues Kabel brauchst. Das ist eine völlig neue Philosophie. Der Zeitplan dafür ist laut den Unterlagen auch extrem sportlich.
Mhm.
Konsultation im Juni 2025 und schon im Oktober gingen die Entwürfe an den Länderausschuss.
Beim Strom kann ich diesen Wandel total nachvollziehen. Die Netze müssen fit gemacht werden für all die neuen Verbraucher. Aber bei Rahmengas habe ich gestutzt. Das Gasnetz soll doch eigentlich langfristig schrumpfen. Warum braucht es da neue Anreize?
Das ist ein exzellenter Punkt und eine der kniffligsten Aufgaben. Rahmengas verfolgt drei Ziele gleichzeitig, die sich teils widersprechen.
Okay.
Die Transformation aktiv fördern, Anreize schaffen, damit Teile des Gasnetzes auf Wasserstoff umgerüstet werden oder, wo das nicht geht, geordnet und kostengünstig stillgelegt werden.
Und zweitens?
Zweitens, und das ist entscheidend für die Unternehmen, sogenannte Stranded Assets vermeiden. Also verhindern, dass eine Pipeline, in die man heute investiert, in 10 Jahren nur noch wertloser Schrott im Boden ist, weil niemand mehr Gas braucht.
Genau das. Man will den Unternehmen Sicherheit geben, dass sich Investitionen, die heute noch nötig sind, auch amortisieren.
Und das dritte Ziel ist, das alles im Blick zu behalten und die Kosten für die verbleibenden Gaskunden nicht explodieren zu lassen.
Ein unglaublich komplexer Balanceakt.
Absolut. Das bringt mich zur wichtigsten Frage, die du dir als Verbraucher sicher auch stellst. Was bedeutet das alles unterm Strich für meine Strom- und Gasrechnung? Die Quellen deuten ja an, es könnte erstmal teurer werden.
Das ist leider die zwiespältige Nachricht. Kurzfristig sind steigende Netzentgelte sehr wahrscheinlich. Die 110 Milliarden Euro müssen ja refinanziert werden.
Ja, die langfristige Hoffnung ist aber, dass diese Investitionen in intelligente Netze am Ende teurere Notfallmaßnahmen oder einen noch massiveren Ausbau verhindern und so volkswirtschaftlich für alle günstiger sind. In den Unterlagen gab es dazu zwei ganz spezielle Kostenblöcke, die jetzt neu bewertet werden. Die Redispatch-Kosten und dieser fast schon detektivische Punkt zur doppelten Inflationierung. Das klang, als hätte man da einen Systemfehler entdeckt.
Absolut. Das sind zwei super Punkte. Fangen wir mit dem Redispatch an. Das klingt technisch, ist aber einfach zu erklären.
Ja, bitte.
Stell dir vor, im Norden weht extrem viel Wind. Aber die Stromautobahnen in den Süden sind voll. Es droht ein riesiger Stau.
Okay.
Redispatch bedeutet, dass ein Netzbetreiber im Norden ein Windrad abschaltet und gleichzeitig im Süden, hinter dem Stau, ein Gaskraftwerk hochfährt, um das Gleichgewicht zu halten. Das ist extrem teuer. Und reden wir hier über Kleingeld oder sind das relevante Summen?
Wir reden über Milliarden. Jedes Jahr.
Wirklich? Ja, und die große Neuerung ist, bisher galten diese Kosten als höhere Gewalt. Die Netzbetreiber konnten sie einfach an die Verbraucher durchreichen.
Ah.
Zukünftig werden diese Kosten aber in den Effizienzvergleich der Betreiber einbezogen. Plötzlich haben sie einen massiven Anreiz, diese Kosten zu senken.
Verstehe. Man will also, dass der Netzbetreiber nicht nur den Stau managt, sondern Anreize bekommt, den Stau von vornherein zu verhindern.
Genau darum geht's.
Und was hat es mit diesem zweiten Punkt auf sich, dieser doppelten Inflationierung?
Das ist ein subtiles, aber teures Detail. Man muss sich das wie einen kleinen, aber folgenreichen Buchungsfehler vorstellen, der jahrelang im System steckte.
Okay. Stell dir vor, du bekommst eine Gehaltserhöhung, um die Inflation auszugleichen. Dann kommt dein Chef und sagt, weil wir als Firma effizienter werden müssen, ziehe ich dir wieder einen prozentualen Teil davon ab.
Mhm.
Bisher war unklar, ob dieser Effizienzabzug auf dein altes oder dein neues inflationsbereinigtes Gehalt angewendet wird. Die neue Regel stellt jetzt klar: Erst wird die Kostenbasis fair an die Inflation angepasst und dann erst wird geschaut, wo man noch effizienter werden kann. Das verhindert diese Art doppelte Bestrafung und spart am Ende Geld.
Genau. Okay, es geht also nicht nur darum, die Kosten neu zu verteilen, sondern das System auch fairer zu machen. Und da kommt, laut deinen Quellen, die nächste große Reform ins Spiel.
AGNS.
Richtig. AGNS steht für die Ausgestaltung der Netzentgeltsystematik. Wieder so ein Wort, ungetüm.
Ja, aber im Kern geht es um die Frage, wer bezahlt wie viel für die Netznutzung. Das Ziel ist, die Kosten transparenter und stärker dorthin zu verlagern, wo sie tatsächlich entstehen. Verursachergerechtigkeit.
Genau das.
Und einer der brisantesten Punkte darin ist die Debatte, ob zukünftig auch die Einspeiser von Ökostrom, also Wind- und Solarparks, Netzentgelte zahlen sollen. Moment mal, das klingt doch paradox.
Mhm. Das ist es auf den ersten Blick auch.
Ich meine, wir wollen die Energiewende, aber jetzt sollen ausgerechnet die Erzeuger von Ökostrom, die Helden der Wende sozusagen, zur Kasse gebeten werden. Das muss doch bei den Verbänden für riesige Aufregung sorgen.
Und das tut es auch. Das ist eine der fundamentalsten Debatten in der ganzen Transformation. Das Pro-Argument ist das reine Verursacherprinzip.
Also,
wenn ein riesiger Offshore-Windpark gebaut wird und deswegen eine hunderte Kilometer lange neue Leitung quer durchs Land gelegt werden muss,
dann hat dieser Park massive Kosten verursacht.
Genau. Warum soll die nicht er, sondern nur die Oma in Bayern mit ihrer Stromrechnung bezahlen?
Das leuchtet auf eine gewisse Art ein. Aber die Gegenseite argumentiert doch sicher, dass man damit die ganze Energiewende abwirkt, oder?
Exakt. Das ist das starke Kontraargument. Wenn die Betreiber von Wind- und Solarparks plötzlich Netzentgelte zahlen müssen, bricht bei vielen Projekten die Kalkulation zusammen. Es könnte den Ausbau massiv verlangsamen.
Weil bisher ja nur die Verbraucher zahlen.
Richtig. Bisher galt das Ausspeiseprinzip. Davon abzuweichen ist ein riesiger Schritt mit unklaren Folgen.
Neben diesen großen, fast philosophischen Debatten gibt es aber zum Glück auch ganz konkrete Vereinfachungen. Das war so ein kleiner Lichtblick in den Unterlagen. Ja, und ich muss sagen, als jemand, der selbst schon mal versucht hat, so ein Projekt anzumelden, das ist Musik in meinen Ohren.
Es geht um die geplante vereinfachte Pauschaloption für Solaranlagen bis 30 Kilowatt Peak. Die Bürokratie, um eine kleine Anlage anzumelden und zum Beispiel den Strom an die Mieter im Haus zu verkaufen,
war bisher ein echtes Monster.
Absolut, das hat viele Leute abgeschreckt. Wenn das wirklich so kommt, wie es in den Papieren steht, mit einfachen Pauschalen, könnte das eine kleine Revolution auf deutschen Dächern auslösen und Mieterstrom endlich attraktiv machen.
Wir regeln ein neues Betriebssystem für unsere Energieversorgung. Der Grundgedanke scheint zu sein, die enormen Lasten auf mehr Schultern zu verteilen.
Genau. Und die Netze fit zu machen für eine Zukunft voller E-Autos, Wärmepumpen und Wasserstoff.
Das kann für dich kurzfristig teurer werden, soll aber langfristig ein intelligenteres, faireres und stabileres System schaffen.
Der Kern des Ganzen ist dieser unglaublich anspruchsvolle Balanceakt. Man will massive Investitionen anreizen, ohne die Verbraucher und die Industrie finanziell zu überfordern.
Mhm.
Diese neuen, extrem komplexen Regeln sollen die richtigen Anreize für ein System setzen, das nicht mehr von wenigen großen Kraftwerken, sondern von Millionen kleiner Erzeuger geprägt ist.
Und die große Frage bleibt. Die große Frage, die aber auch deine Unterlagen nicht final beantworten können, ist: Funktionieren diese ganzen theoretischen Modelle am Ende auch in der Praxis oder schaffen sie neue, unerwartete Probleme? Das ist der perfekte Übergang zum Schluss. Eine Frage, die in deinen Unterlagen offen bleibt und über die du vielleicht nachdenken möchtest. Wenn die Kosten für den Netzausbau jetzt, wie im Rahmen von Agnes diskutiert, bundesweit solidarisch getragen werden und nicht mehr nur regional anfallen, Welchen Anreiz gibt es dann noch für ein Bundesland, den Bau großer Wind- oder Solarparks bei sich zu genehmigen, wenn der Strom sowieso woanders gebraucht wird und die Kosten alle tragen? Könnte die gut gemeinte Reform am Ende sogar zu einem weniger effizienten Ausbau führen, weil die lokalen Anreize fehlen?